Hallo und herzlich willkommen bei The Pet Food Family, der Podcast. Heute soll es um ein Thema gehen, welches ihr euch zahlreich gewünscht habt. Schulhund. Hierzu darf ich direkt zwei Gäste begrüßen. Raphael, Lehrer an einer Hauptschule und der beste Mitarbeiter von Horst, seinem Schulhund. Und Anja, die die Ausbildung leitet, die Raphael mit Horst durchlaufen hat. Es ist also alles abgedeckt. Also rein in die Folge, euch ganz viel Spaß beim Hören und Raphael und Anja, euch ganz viel Spaß beim Erzählen. Der Schulhund, hier bei The Pet Food Family, der Podcast. Hallo Raphael und hallo Anja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast.
Hallo Jan, danke für die Einladung.
Hi.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein kann.
Sehr cool. Zwei Gäste heute. Im Laufe der Folge wird sich hoffentlich erklären, warum. Wir starten mit Raphael. Raphael, ich durfte dich bei Top Dog Germany kennenlernen und von da bis heute hast du eine richtig große Reise mit deinem Hund hinter dir und da sind so viele spannende Sachen passiert, dass wir gesagt haben, wir beide müssen mal eine Folge zusammen aufnehmen.
Genau, sehr richtig. Wir haben uns ja dann in Staffel 2 kennengelernt, nachdem ich in Staffel 1 bei der ersten Aufzeichnung von Top Dog Germany in Köln teilnehmen durfte. Da haben wir, glaube ich, auch ganz gut abgeliefert und haben uns dann leider kurz vorm Finale draußen, hat sich der Horst an der Pfote verletzt. Das war ein ziemlich trauriger Tag in meinem Leben, weil ich so schon seit 3-4 Jahren wirklich auf einem sehr guten Niveau auch Agility gemacht habe und den Horst eigentlich in den ersten 3-4 Jahren ziemlich gut aufgebaut habe, wie ich finde. Und Top Dog im Prinzip so ein Bonus war, wo ich super gerne mitgemacht habe. Dann ist halt diese Verletzung passiert und so mussten wir dann unser Leben ein wenig umkrempeln, weil es dann halt hieß, je nachdem, wie viel Sport wir dann noch mit dem Horst machen, könnte es dann schnell zur Arthrose in dem Fußgelenk kommen. Und so war ich dann gezwungen, mich da ein bisschen umzustellen und nicht mehr zweimal in der Woche auf dem Agility-Platz zu stehen, sondern den Horst ist ja ein Border Collie, der auch aus einer Hüteleistungszucht kommt, also durchaus vom Kopf her gefordert werden möchte und nicht nur vom Sportlichen her, also vom Rennen. Und daraufhin habe ich mich dann entschlossen, Horst als Schulhund auszubilden.
Großartig. Fühle ich voll, denn in meinem vorherigen Leben war ich ja auch Lehrer und hatte ja meinen kleinen Terrier auch immer mit in der Schule. Wie ich finde, eine brillante Geschichte, aber berichte uns gerne ein bisschen darüber, wie der Horst in der Schule sich so verhält.
Ja, erstmal war es ja ziemlich spannend, die richtige Schulhundausbildung zu finden. Da habe ich mich dann auch schlau gemacht. Ich hatte schon ganz schön Respekt vor der Aufgabe, so einen Hund, der ja durchaus auch auf Bewegungsreize reagiert und auch durchaus schnell gestresst sein kann, dann in einer Klasse mit 20 bis 30 Kindern. Ich unterrichte an einer Hauptschule, also es ist auch nicht die einfachste Klientel, mit der wir dort umgehen. Deshalb hatte ich schon ganz schön Respekt vor der Aufgabe, vor allem, dass es meinem Hund dann auch einfach gut geht in der Schule. Und deshalb war es erstmal die Aufgabe für mich dann, die richtige Hundeschule zu finden. Ich wollte auch versuchen, positiv zu trainieren und bin dadurch dann auf Kohle Canido in Schwerte gestoßen, die allerdings Corona-bedingt ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen halt aufzuholen hatten. Dort, deshalb waren die Kurse ziemlich voll und dadurch bin ich dann zu einer kleinen Zweigstelle von Kohle Canido nach Hamburg gekommen, wo die Anja Helling die Schule und Ausbildung gestaltet.
Genau.
Ey, und bei Minute 3 haben wir schon erklärt, warum zwei Gäste da sind. Richtig cool, ihr Lieben. Ich habe richtig Bock auf das Thema. Die Community hat auch wirklich schon häufig danach gefragt, ob wir nicht mal in die Richtung was machen können.
Oh, schön.
Deswegen freue ich mich total, dass ihr beide jetzt heute hier seid. Ein Lehrer einer Hauptschule, der mit seinem Hund wirklich als Schulhund tätig oder mit dem Hund gemeinsam in der Schule tätig ist. Und die Anja, die uns ein bisschen mit in die Ausbildung nimmt. Ich freue mich total und ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht danach so ein paar offene Fragen in der Community geklärt haben und ein bisschen deutlicher und klarer ist, wo der Unterschied zwischen dem Schulhund und irgendjemand nimmt mal seinen Hund mit in die Schule ist.
Ja.
Denn der Unterschied ist gewaltig.
Riesiger Unterschied, ja. Mhm,
auf jeden Fall.
Cool, Raphael, nimm uns doch mal mit und erklär uns doch gerne mal aus deiner Sicht, wie die Ausbildung abgelaufen ist. Und dann fragen wir danach mal Anja, wie es aus ihrer Sicht so lief.
Also, die Ausbildung ist halt in 5 Module dort gegliedert. Zunächst mal gibt es da das erste Kennenlernwochenende zum Beschnuppern, wo die Anja dann die Hunde und auch die Halterinnen und Halter halt kennenlernt und man auch schon erste Theorieblöcke macht dazu und auch erste praktische Einheiten. Also diese Wochenenden sind halt so gegliedert, dass sich halt Praxis und Theorie halt abwechseln. Die Hunde verbringen den ganzen Tag dann in dem Raum, wo man halt zusammen sitzt, in dem großen Seminarraum. Da gibt es so abgesteckte Felder, halt durch Sichtschutz abgetrennt. Einige haben Boxen dabei, einige haben Hundekörbchen dabei, wo die Hunde dann durchaus müde auch, nachdem man Praxiseinheiten draußen hatte, dann auch einen Großteil des Seminars dann auch verschlafen. Ganz wichtig, das wird auch in der E-Mail, die man halt bekommt, zur Einladung auch gesagt, die Hunde bleiben zunächst im Auto, damit man sich dann erstmal auf große Entfernung erstmal beschnuppern kann, dass man sieht, welche Hunde kommen vielleicht nicht miteinander klar, wo man nachher aufpassen muss. Und genau, der Start in ein Schulhund-Seminarwochenende ist eigentlich immer die erste Hundebegegnung.
Cool. Anja, nimm uns da gerne direkt mal schon mal mit rein, weil ich finde, das ist so pro Hund gedacht. Ne? Nicht einfach Seminartür auf, wir kommen alle hier rein und setzen uns hin.
Nee, genau. Also es wird wirklich geguckt, dass jeder Hund so seine Sicherheitszone hat, ne, und auch Dinge, die er da einfach kennt. Also das sollen die Teilnehmer halt auch wirklich vorher vorbereiten, wenn sie kommen. Also wir fangen ja um 9.30 Uhr an und das heißt, die meisten kommen dann schon um 9, bringen dann die Sachen in den Raum. Die Plätze sind soweit vorbereitet. Und dann ist es eben wirklich so, dass die Hunde, wenn sie auf der Wiese kontakten möchten, das im Einzelkontakt dürfen, aber eben auch nicht müssen, ne, weil wir haben immer wieder Hunde dabei, die da eher Abstand brauchen. Und dann kann eben jeder Hund auch einzeln diesen Raum erkunden. Das kostet natürlich Zeit, so sage ich jetzt mal, kostbare Seminarzeit. Aber letztendlich führt es eben dazu, dass die Hunde dann diese Reizüberflutung, die so ein Hundeseminar mit sich bringt und die Aufregung in kleinen Häppchen kennenlernen. Also die haben die Mitseminarteilnehmerhunde schon mal abgecheckt, die haben die Menschen ein bisschen abgecheckt und jeder kann durch den Raum gehen und sich die einzelnen vorbereiteten Plätze angucken, da schon mal abchecken über die Nase, wer ist denn noch so alles da und dann kommen die eben in einer bestimmten Reihenfolge, je nachdem wie sie sitzen, wenn jeder Hund diesen Raum erkundet hat, eben in den Seminarraum rein und können dann eben in der Regel auch dieses Seminar gut bewältigen. Also darum geht es ja immer, ne, dass der Hund das letztendlich gut bewältigen kann, diese aufregende Situation. Und das klappt eben in der Regel gut, weil die Hunde in Ruhe daran geführt werden und ja, langsam daran geführt werden. Und nicht kavumm, Seminarraum, 8 andere Hunde, um Gottes Willen, ja, so.
Ja, und genauso also, können wir auch schon mal direkt, finde ich, den Bogen in die Schule schlagen. Da ist nämlich auch nicht so Schultür auf und wir gehen mal rein in eine Aula mit 800 Kindern und gucken einfach mal, was der Hund so macht, ne?
Genau. Also diese Raumerkundung spielt dann auch in der Schule eine große Rolle. Ich habe mir mit Horst sehr, sehr viel Zeit genommen, auch gerade, wenn wir in den Ferien unseren Schulraum, also unseren Klassenraum gewechselt haben, habe ich Tage mit ihm in diesem Raum verbracht und habe halt dort gearbeitet. Und er war einfach erstmal nur da, dass er diesen Raum halt kennenlernt und genau weiß, das ist jetzt sein neuer Klassenraum. Dann habe ich einen Bereich abgetrennt, der bei mir vorne am Schreibtisch ist, wo er auch einen Zufluchtsort hat, wenn es ihm einfach zu viel wird, wenn er sagt, alles klar, jetzt gehe ich mich einfach mal schlafen liegen in eine Box. Und auch wenn ich jetzt sage, der ist heute mal nicht nur im Klassenraum, gebe ich mir halt Mühe, wenn ich zum Beispiel in den PC-Raum gehe mit der Klasse, dass ich vorher in der großen Pause 10 Minuten vorher mit ihm da bin und dass er den Raum erst einmal ohne Kinder kennenlernt. Was sehr, sehr wichtig ist, was aber auch schon zu Organisations- und strukturellen Problemen manchmal führt im Schulalltag. Also einige Sachen, wenn man sich wirklich an die Sachen hält, die man in der Ausbildung lernt und die auch wirklich richtig gut sind für den Hund und auch sehr wichtig sind, gerade für meinen Hund, kann man einige Sachen nicht immer so umsetzen, wenn man den Stundenplan nicht so legt, wie man ihn eigentlich dann bräuchte.
Und da geht es eben auch darum, in dieser langsamen Einführung des Hundes in die Schule, letztendlich den Reizkomplex Schule, der ja viele aversive Reize aus Hundersicht auch hat, ne, glatte Fußböden, Glocke, viele Leute, Lautstärke und so weiter und so fort, das eben auch in Häppchen aufzuteilen. Und den Hund nicht mit einmal da reinwerfen, urplötzlich total zu überfordern.
Jetzt sind wir schon so detailliert drin. Anja, woher kommt dein Wissen, dass du so eine Ausbildung auf die Beine stellen konntest oder durchführen kannst?
Na, ich bin ja selber Lehrerin gewesen und habe ja, also bin 12 Jahre an der Stadtteilschule in Hamburg Lehrerin gewesen und habe 7 Jahre lang meinen Hund eben mitgenommen, den Captain. Und bin dann relativ zügig nach meiner Ausbildung, die ich auch bei Kohle Canedo gemacht habe, dort ins Dozententeam eingestiegen, hier für den Norden. Und habe dann parallel dazu eine Hundetrainerausbildung gemacht. Und dann war schon immer die Frage so, ja, wenn sich unsere Chefin zurückziehen möchte, wer macht das dann weiter, wer übernimmt das, will das überhaupt jemand weiterführen? Und ich habe halt gesagt, ich würde das machen, aber erst, wenn ich den Paragraph 11 habe. Dass immer gewährleistet ist, dass sozusagen ich notfalls, wenn mir ein Hundetrainer wegbricht oder so, wir haben ja immer 2 Leute in der Ausbildung, also immer ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Pädagogin, eine Erzieherin oder was auch immer, wen auch immer, ne? Also wir haben ganz unterschiedliche Rollen auch in unserem Team, dass wenn ich eigentlich als in Anführungsstrichen Lehrerin eingeplant bin, dass ich dann notfalls auch die Hundetrainerrolle übernehmen kann. Ne? Und ich habe im Team immer so beide Rollen, je nachdem, mit wem ich gerade co-leite sozusagen. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hundetrainer dabei habe, dann übernehme ich eher die Lehrerrolle. Und wenn ich jetzt eine Lehrerin oder eine Sozialpädagogin oder eine Lehrerin oder eine Erzieherin dabei habe, dann übernehme ich halt eher die Hundetrainerrolle. Und so kam das. Genau, dann habe ich das eine Zeit lang parallel gemacht zur Schule. Und dann war irgendwann klar, entweder das eine oder das andere, also beides geht schwierig. Das ist zeitlich nicht mehr zu wuppen. Und jetzt mache ich gerade im unbezahlten Sonderurlaub zur beruflichen Neuorientierung nur noch Hundeschule, genau.
Stark, ja, finde ich cool. So ist das. Raphael, was hast du dir vorher so für Gedanken gemacht? Oder wo hast du den Mehrwert da drin gesehen, Horst mit in die Schule zu nehmen? Woher kam der Antrieb?
Also es gibt verschiedene Studien, die tatsächlich belegen, dass ein Hund das Klassenklima deutlich verbessert. Dabei ist es aber auch ganz wichtig, dass man nicht sagt, ich nehme den Hund jetzt mit in die Schule, damit die Kinder leise sind. Also es ist schon im Prinzip so ein bisschen Mittel zum Zweck, der Hund ist jetzt dabei, aber ich würde jetzt nie sagen, wenn ihr jetzt nicht leise seid, dann kommt der Hund nächste Woche nicht mit. Also ich setze da schon auf die Kinder, die halt schon von sich aus motiviert sind. Also der Herr Bruns, der nimmt den Horst zu uns mit in die Klasse, weil der vertraut uns da. Ich weiß halt, dass die Kinder sehr, sehr empathisch sind. Auch wenn man dann eine Schulhundeinführung macht, also ich mache halt den ersten Tag immer ohne Hund mit den Kindern zusammen und sage ihnen auch ganz klar, was es für Schulhundregeln gibt, an die man sich halten muss und dass es auch Stresssignale gibt, an denen man halt sehen kann, dass der Horst gerade sehr, sehr gestresst ist, wenn es halt wirklich zu laut wird. Und man merkt halt, dass viele Kinder das ganz, ganz stark verinnerlichen. Und dann auch sehen, wenn der Hund dann mal hechelt, wenn die Augen vielleicht rot werden, wenn spontan Haarausfall da ist, das sind ja alles so Stresssignale, dass sie dann sagen, hey, seid mal leise, dem Horst, dem geht's gerade nicht gut. Und ja, das ist halt eine Geschichte, warum ich gerne den Horst mit in die Schule nehmen wollte. Und dazu habe ich auch gemerkt, dass viele Kinder gar nicht mehr so richtig mit Hunden aufwachsen. Also es ist natürlich dann auch die Möglichkeit, in Projektwochen mit denen einen Hundeführerschein zu machen und ihnen einfach zu zeigen, wie man sich Hunden nähert. Einige wechseln zum Beispiel die Straßenseite, wenn sie einen Hund sehen, weil sie einfach Angst vor Hunden haben, weil sie sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Dann kann man den Horst auch als Eisbrecher einsetzen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Kind habe, was gerade zu Hause ganz starke emotionale Probleme hat, habe ich halt gemerkt, dass es viel, viel einfacher ist, wenn man sagt, du, lass uns doch einfach mal eine Runde mit dem Hund gehen. Und ganz oft lernt man die Kinder da von einer ganz, ganz anderen Seite nochmal kennen und kann danach auch dann gerade mit Schulsozialarbeit nochmal Rücksprache halten und sagen, du, da ist gerade ein Problem, was können wir da machen? Und ich glaube, dass unsere Kinder bei uns an der Hauptschule schon ganz, ganz stark von der Schulhundarbeit profitieren.
Cool, würde ich alles so unterschreiben. War der Horst der erste Schulhund an der Schule?
Ja. Also Horst ist der erste und der einzige Schulhund bei uns.
Magst du uns ein bisschen noch mitnehmen in diese Vorarbeit, die da geleistet werden musste, weil ich von mir selber weiß, ich war dann auch mit meiner Hündin quasi der erste Schulhund an der Schule. Das ist nicht mal eben so über Nacht einfach möglich gewesen.
Nee, das ist es durchaus nicht. Also es gibt in NRW einen Katalog, also einen Vorschlagskatalog, an was man sich alles halten muss, damit ein Schulhund überhaupt an der Schule einziehen darf. Oder kann die Anja gleich, glaube ich, nochmal bundeslandspezifisch was sagen, welche Anforderungen es da gibt. Und man muss auf jeden Fall eine Rücksprache mit der Schulleitung halten. Und unsere Schulleitung hat halt gesagt, alles klar, ich sichere mich auch nochmal bei der Schulaufsicht ab und sag dir dann, was wir alles brauchen. Und es ist halt so, dass ich ein Formular entwickelt habe, was jedes Kind und alle Eltern, die zu uns an die Schule kommen, unterschreiben müssen, wo halt draufsteht, mein Kind hat keine Allergien. Und wenn es Allergien hat, dann nehme ich halt Rücksprache mit Herrn Bruns auf und wir gucken, wie wir die Situation lösen können. Das ist auch bisher schon zweimal vorgekommen, aber die Situation haben wir, glaube ich, ganz gut gelöst. Und auch Kinder mit einer Hundehaarallergie saßen dann auch bei mir mit in der Klasse. Und genau, diese Unterschriften müssen halt gesammelt werden. Dann ist es so, im Idealfall wird der Stundenplan auch so ein bisschen auf den Lehrer oder die Lehrerin angepasst, die einen Schulhund dabei hat. Ne? Da ist es vielleicht wichtig, hier und da mal eine Freistunde zu haben, dass man Gassi gehen kann mit dem Hund. Und dann braucht man einen großen Klassenraum im Idealfall, damit man einen Rückzugsort für den Hund hat. Also es gibt halt Idealbedingungen, die es aber, glaube ich, nicht an jeder Schule gibt, wie bei uns. Also ich weiß halt, dass unsere Schulleitung da ganz, ganz viel übrig hat und ganz, ganz viel dafür getan hat, dass der Horst so bei uns sein kann. Und mir ist halt durchaus klar, auch nach Rücksprache mit der Anja nochmal, dass wir sehr luxuriöse Bedingungen bei uns an der Schule haben für einen Schulhund.
Anja, vielleicht magst du da direkt reingehen. Und Raphael hat schon gesagt, du kannst es noch ein bisschen spezifischer vielleicht ausformulieren.
Ja, also man muss wirklich, wenn man sich für Schulhund interessiert oder den Hund für die hundegestützte Arbeit interessiert, wirklich ganz genau recherchieren, was gibt es für Handreichungen aus den einzelnen Bundesländern. Für alle Bundesländer gelten erstmal die Richtlinien für Sicherheit im Unterricht. Und da gibt es auch eine Seite über Schulhunde. Da stehen bestimmte Vorschriften drin oder Empfehlungen drin von der Kultusministerkonferenz, die ihm einzuhalten sind. Also, dass eine Ausbildung mindestens begonnen wurde, die auch abgeschlossen werden soll, aber dass der Hund natürlich schon während der Ausbildung noch mitgehen kann in die Schule, dass der Hund nur mit der Bezugsperson eingesetzt wird, dass der Hund nicht in der Schule lebt, sondern bei der Bezugsperson und dort in die Familie auch integriert ist. Also, da stehen verschiedene Dinge drin, die eben empfehlenswert sind. Um einen Hund mitnehmen zu können, muss zwingend die Schulleitung, weil die Verantwortung, die rechtliche Verantwortung erstmal trägt, nach außen hin, die Schule nach außen hin auch vertritt, muss die Schulleitung oder der Schulleiter, die Schulleiterin zustimmen. Wenn die das genehmigt, dann kann man theoretisch so anfangen. Oftmals muss noch die erweiterte Schulleitung, wenn jetzt die Schule eine erweiterte Schulleitung hat, muss die noch zustimmen. In manchen Fällen muss auch die Schulbehörde zustimmen, muss man gucken. Was ich immer wichtig finde, ist auch die Gesamtlehrerkonferenz zu informieren und mit denen das zu besprechen. Denn ein Punkt, gerade wenn ich Lehrerin bin und kein eigenes Büro habe, dann ist es schon sinnvoll, dass die Gesamtlehrerkonferenz damit einverstanden ist, dass der Hund ins Lehrerzimmer mit darf. Weil sonst habe ich wirklich ein Problem. Ich habe eine Pause von 25 Minuten, 30 Minuten, manchmal sogar noch kürzer. Ich habe den Hund eingesetzt, der soll jetzt aber eine Pause haben. Ich muss den irgendwo hinbringen, wo er ruhen kann. Er darf aber nicht ins Lehrerzimmer. Oder ich muss noch mal schnell was erledigen oder so. Und er darf nicht ins Lehrerzimmer. Da muss ich den erst woanders hinbringen, wo er quasi geschützt ist, keinen Zugang hat zu anderen, zu Schülerinnen und Schülern. Und kann dann meine Sachen machen, die ich machen muss. Und da ist es schon vom Vorteil, wenn ich den Hund mit ins Lehrerzimmer nehmen darf. Also das sollte man mindestens abklären. Und einfach auch, um Ängsten oder Sorgen im Kollegium zu begegnen, da einfach denjenigen, die jetzt nicht so die großen Hundefreunde sind, die gibt es in jedem Kollegium auch, es sind in der Regel weniger, aber die gibt es, denen einfach auch nochmal zu sagen, also ihr habt im Grunde gar nicht viel mit dem Hund zu tun, der ist nur mit mir eingesetzt und der kommt an 2 oder 3 Tagen maximal mit und ansonsten ist der auch zu Hause. Also das nimmt dann häufig schon Druck für die Kolleginnen und Kollegen raus, die jetzt nicht so gerne Hunde mögen oder gar Angst vor Hunden haben oder Allergiker sind. Ne? So, also dann kann ich theoretisch loslegen. Ich muss mir noch die Eltern ins Boot holen und die Schüler ins Boot holen. Letzteres ist meistens kein Problem. Also einmal das Elternverständnis abfragen. Es sei denn, ich lasse die hundegestützte Arbeit ins Schulprogramm eintragen. Das kann ich machen. Das Schulprogramm muss ja auch durch alle Gremien abgesegnet werden, ne? Und dann muss ich quasi nicht mehr jedes Mal das Einverständnis der Eltern einholen. Meistens ist es so, dass in der Ausbildung erstmal über die Elterneinverständnisse gearbeitet wird. Dann haben alle gute Erfahrungen in der Regel gemacht mit dem Schulhund, mit dem vierbeinigen Kollegen. Und dann machen die meisten Schulen, gehen dann den Weg übers Schulkonzept, dass dann die hundegestützte Arbeit im Schulkonzept steht. Und dass dann eben nicht mehr diese ewige Genehmigungsprozedere da ablaufen müssen mit jeder Klasse. Genau. Also das ist es so im Groben, sage ich. Manchmal ist es dann noch so, in manchen Bundesländern muss noch das Gesundheitsamt informiert werden, in anderen Bundesländern nicht. Da muss das Veterinärsamt informiert werden. Also ich empfehle immer, dem Gesundheitsamt kurz zu schicken, da ist ein Hund an der Schule, falls die das wissen müssen. Ne? Und dann ist gut. Beim Veterinärsamt muss man mal so ein bisschen gucken. Da sagen dann manche, sie hätten gern die Sachkundenachweis nach § 11. Also da ist immer so die Frage, ob man da schlafende Hunde weckt. Denn Lehrer sind ja nicht gewerblich tätig mit ihrem Hund, ne? Sondern das ist ja sozusagen eine Zusatzqualifikation, die sie machen. Und sie sind da nicht gewerblich mit tätig, also bräuchten sie theoretisch diesen § 11 noch nicht. Also es wird ja vermutlich kommen, aber noch eben nicht.
Cool, so 2 Sachen ganz kurz. Zum einen, wenn ihr hier das ein oder andere Mal jemanden snacken hört, das sind weder Raphael noch ich, die sich hier Kekse reinhauen, während Anja das so cool erklärt. Das sind in der Tat Anjas Hunde, die ab und zu mal einen Keks kriegen.
Und ja, mein Hund, genau.
Und zeigt jetzt gerade schon so, wie gewinnbringend es ist, dass du auch mal in als Lehrerin tätig warst oder Klammern immer noch bist, damit du einfach diese ganze Struktur dahinter verstehst, die nämlich ab und zu doch relativ kompliziert ist, wie ich finde. Cool, Raphael, lass uns, wenn du magst, zurück zur Ausbildung gehen. Du hast gesagt, 5 Module. Was waren so die Hauptthemen, an denen ihr da dann gearbeitet habt an den Wochenenden?
Ja, also zunächst einmal haben wir diese ganze Theorie, die Anja gerade erklärt hat, auf jeden Fall kennengelernt und haben sozusagen ein Fundament geschaffen, was wir an rechtlichen Voraussetzungen halt überhaupt erstmal erfüllen müssen. Dann haben wir einen Exkurs ins positive Hundetraining gemacht. Das war super spannend. Ich muss halt sagen, da habe ich ganz, ganz viele Sachen kennengelernt, die ich vorher auch so nicht kannte. Zum Beispiel Markerworte, Umorientierungssignale. Es gab eine Top 10 der Belohnungen. Ne? Also man kann seinen Hund ja nicht nur mit Leckerchen belohnen, sondern auch einfach mit grab mal hier nach Mäuschen oder ein Border Collie kann man super gut belohnen mit scan mal die Umgebung ab. Ne, das ist für ihn ja schon eine Belohnung. Und so kann man Hunde durchaus auch nochmal anders belohnen als immer nur mit Leckerchen. Ja, wir haben auf jeden Fall auch gelernt, wie man ein Hygienekonzept gestaltet für die Schule. Ja, das ist nämlich auch ganz wichtig. Also wir haben halt in diesen 5 Modulen immer darauf aufbauend einen Katalog aufgebaut, den man dann auch im Lehrerzimmer und im Sekretariat haben kann für Eltern, die sich gerne informieren möchten. Dann war es auch sehr, sehr wichtig, Stresssignale beim Hund kennenzulernen. Genau, einfach zu überlegen, boah, jetzt geht es dem Hund gerade nicht so gut. Was mache ich jetzt? Gehe ich dann raus aus der Situation mit ihm? Wie funktioniert das gerade in solchen Situationen? Wir hatten immer Möglichkeiten, der Anja auch Videos zu schicken, wie wir uns mit dem Hund auf den Gängen bewegen zum Beispiel. Und sie hat das immer sehr, sehr gut analysiert und hat uns halt gesagt, was man dann noch so hätte machen können. Ist ein bisschen wie eine Abfrage jetzt hier gerade. Ist das so eine Prüfung, die nochmal nachgeschoben wird?
Na, das war so im Großen und Ganzen.
Aber zeigt schon, wie vielschichtig das Ganze ist. Und was ich super nachfühlen kann, ist dieser Punkt, du hast auf einmal eine doppelte Verantwortung. Ne? Du hast die Verantwortung für die Klasse, du hast sie aber auf einmal auch für deinen Hund. Und du kannst aber weder die Schüler alleine lassen, noch kannst du halt irgendwie mit dem Hund den irgendwie alleine auf den Flur schicken und den mal alleine lassen. Ne? Anja, nimm uns da mal mit, wenn du magst.
Und das ist super anstrengend, tatsächlich. Mhm. Also das ist eine Mehrbelastung für Lehrerinnen und Lehrer. Also ich finde immer, es gibt so ein bisschen ein Vorurteil Schulhunden gegenüber oftmals, dass gesagt wird, der kann nicht alleine bleiben. Mhm. So. Das ist aber meistens gar nicht das Thema. Also der Hund wird gar nicht mitgenommen, weil der nicht alleine bleibt. Gibt es auch, aber ist eher selten. Zumindest bei mir in der Ausbildung, also im Pfotenhafen, erlebe ich das selten, dass da Hunde mitgenommen werden, weil die nicht alleine sein können. Sondern es ist eben letztendlich eine Mehrbelastung für die Kollegin oder den Kollegen, der diesen Hund mitnimmt. Ja? Weil du hast eine geteilte Aufmerksamkeit, du bist eigentlich verpflichtet, Unterricht zu machen. Also der Schüler hat ja, die Schülerin, die haben ja immer noch das Recht auf Unterricht. Und das ist ja das oberste Recht sozusagen, was ich, trotzdem ich meinen Hund mitnehme, eben einhalten muss. Und ich habe immer noch eine Aufsichtspflicht für meine Schülerinnen und Schüler und dann eben auch für meinen Hund. Und das ist was glaube ich, sehr unterschätzt wird, was auch dazu führt, dass manchmal Leute aufhören tatsächlich, weil die Belastung eben höher ist. Und die Belastung in Schule ist ja eh schon hoch. Ne?
Also es gibt halt durchaus mal Tage, wo ich mir halt sage, boah, ich habe heute wirklich ganz, ganz viel zu tun und da vielleicht noch ein Elterngespräch und dann hier und da noch eine Vertretungsstunde. Da muss ich dann leider auch den Kindern sagen, es funktioniert heute nicht. Ich kann heute meinem Hund nicht gerecht werden. Ich müsste den dann irgendwo wegsperren, weil ich da und dahin muss und das funktioniert halt einfach so nicht. Ich kann den dann in einige Situationen einfach nicht mitnehmen. Und da entscheide ich dann für mich, dass ich Horst heute dann zu Hause lasse, weil ich ihm einfach nicht gerecht werden kann. Und das wäre dann unfair, weil der Hund ja gar nicht weiß, boah, heute ist ein Tag, ich freue mich total auf die Kinder, aber irgendwie ist nichts so wie sonst. Und ich versuche halt ganz, ganz viel auf Rituale zu setzen. Ich habe im Moment stundenplanbedingt habe ich den Dienstag und den Donnerstag in der Woche, wo ich nur in den beiden Fünferklassen bin. Die wissen, wie es mit dem Hund ist. Und da nehme ich ihn dann auch wirklich sehr, sehr gerne mit. Im Idealfall hat man dann auch wirklich Doppelbesetzung, wo man halt sagen kann, alles klar, jetzt muss ich dann doch mal kurz raus. Mir ist es einmal passiert, wo ich ziemlich blauäugig in eine Situation reingegangen bin, wo ich eine Vertretungsstunde in einer Klasse hatte, wo dann zwei Kinder einen Streit hatten, der auch dann körperlich wurde. Und gerade wo die dann aufeinander losgegangen sind, war es mir dann erstmal schwer, das zu regeln. Und Horst war auch total gestresst. Und da war ich sehr, sehr froh, dass ich dann eine andere Lehrkraft gefunden hatte, der ich dann sagen konnte, nimm einmal ganz kurz den Horst hier aus der Schusslinie. Ich habe das Ganze geregelt. Und ich habe ihr dann die Leckerchentasche mitgegeben, sodass sie dann mit dem Horst im Lehrerzimmer eine Fütterung machen konnte. Und das fand er dann auch ganz in Ordnung, glaube ich.
Klingt, als gäbe es schlechtere Alternativen.
Ja, das stimmt.
Was sind so die Hauptrückmeldungen, die du von den Kindern bekommst, wenn Horst da ist?
Also, sie fragen halt ganz, ganz oft nach ihm, wenn er nicht da ist. Und wenn er da ist, dann gibt es gar nicht so viele verbale Rückmeldungen. Man sieht halt einfach, dass die ihn sehr, sehr gerne streicheln, dass sie sich total freuen, wenn er bei ihnen liegt. Es gibt auch ein, zwei Favoriten, wo er halt sehr, sehr gerne liegt. Da legt er sich dann auch gerne auf den Rücken und schläft dort unterm Platz, was ja auch erstmal ein großer Vertrauensbeweis von einem Hund ist. Wenn er sich unter einen Tisch hockt, auf den Rücken legt und sich da streicheln lässt. Und da sind Kinder natürlich total stolz drauf. Ja, das finden die super klasse. Generell sind ja auch bei so sehr trockenen Themen wie dem kleinen 1x1 total motiviert, wenn man halt sagt, ich diktiere jetzt keine 1x1-Aufgaben, sondern ich lasse den Horst hier einfach würfeln. Ja, er gibt so einen 10er-Würfel und dann stupst er den Würfel an und dann können die das kleine 1x1 rechnen. Das sind auch so Sachen, die man halt in der Schule und Ausbildung halt kennenlernt.
Cool. Anja, das sind dann also diese praktischen Dinge, die ihr euch irgendwann mal lustig zusammengesucht habt und euch alle überlegt habt?
Ja, genau. Noch ein paar mehr, ne? Aber ja, da gibt es so einen ganzen Katalog dann an. Also es gibt erstmal Werkzeuge, um den Alltag mit dem Hund zu bewältigen, ne? Also man muss gut in die Klassen kommen können. Und so, wenn man durch einen vollen Gang muss, eventuell, da gibt es so ein paar Werkzeuge an die Hand, wie ich das eben gut bewältigen kann. Und dann gibt es natürlich das, was sozusagen das Highlight ist, leicht aufzutrainierende Tricks in der Schule und kompliziert oder ein bisschen aufwendiger aufzutrainierende Tricks für die Praxis, die gibt es dann natürlich auch, wenn die Grundlagen gelegt sind. Ne? Also so, da muss man sich schon immer ein bisschen gedulden, weil erst werden die Grundlagen gelegt und dann geht es ans Tricktraining für die Hunde. Und die meisten sind ganz heiß auf gleich Tricks.
Kann ich mir vorstellen.
So. Aber erstmal, ne, ich fange ja auch nicht ein Haus vom Dach an zu bauen, sondern erstmal lege ich das Fundament und dann kann ich obendrauf Stockwerke bauen, so viel wie ich möchte, wenn ich ein gutes Fundament habe. Und so ist es auch in der Schule und Ausbildung.
Raphael, was konntest du bei Horst an Veränderungen feststellen, seitdem er dich in die Schule begleitet?
Also zunächst mal ist er sehr, sehr aufgeregt morgens, wenn ich meine Schultasche vor die Tür stelle, also wenn ich den richtigen Korb mitnehme. Ne, es ist halt so, dass ich versuche schon zu unterscheiden, es gibt einen Korb, wenn ich in die Schule gehe und es gibt halt keinen Korb, wenn ich ihn zu Hause lasse. Es war halt so, wenn ich halt einen Korb mitnehme, da fahre ich mit dem Auto, da weiß er ganz genau, alles klar, heute Morgen geht's mit und sonst fahre ich halt mit dem Fahrrad. Da brauche ich keinen Korb, da habe ich eine Satteltasche. Da ist er erstmal total aufgeregt morgens. Also insgesamt war er halt immer schon sehr, sehr verschmust und lässt sich halt super gerne streicheln, ist da auch sehr, sehr proaktiv immer in seinem Einfordern von Streicheleinheiten. Aber insgesamt verpackt er das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und man merkt halt auf jeden Fall, dass er nach so einem Schultag schläft. Mhm. Also wirklich schläft. Auch am nächsten Tag. Oft ist es auch so, dass er, wenn er den Tag vorher wirklich einen schweren Schultag hatte, das kommt halt auch mal vor, dass er dann auch gar nicht erst runterkommt. Dann bleibt er einfach oben in seinem Hundebett liegen und ich gehe ganz normal aus dem Haus raus. Und da merkt man auch dann einfach, heute möchte er nicht mit. Und da würde ich dann auch niemals entscheiden, so, doch heute musst du mit, weil heute passt es gerade. Also muss man halt immer schon auf die Bedürfnisse des Hundes ein wenig achten.
Voll. Anja, was würdest du sagen, für welche Art Hund ist diese Arbeit sinnhaft? Oder was sollte der Hund von sich aus mitbringen, damit ein Einsatz wirklich für den Hund gut verlaufen kann?
Also der Hund sollte natürlich grundsätzlich Menschen gegenüber offen sein, also kein Aggressionsverhalten grundsätzlich Menschen gegenüber zeigen, keine Angst Menschen gegenüber zeigen, Aber ich kann jetzt nicht sagen, es gibt eine bestimmte Rasse, die besonders geeignet ist, oder es gibt eben bestimmte Rassen, die nicht geeignet sind. Also man muss sich natürlich informieren über die Gesetzesgebung in dem Bundesland. Also jetzt hier in Hamburg zum Beispiel gibt es eine Rasseliste, an die wir uns einfach halten müssen, auch in der Schule. Was davon jetzt, ob das jetzt so in Ordnung ist oder ob das Sinn macht, eine Rasseliste zu haben in einem Bundesland oder nicht, ist ein anderes Thema, ne? Hier ist es so und in anderen Bundesländern ist es auch so. Da muss man sich dann eben nachrichten, muss man dann eben schauen. Da wird es auch schwierig sein, dass dann der Schulleiter einen Hund dieser Rasse für die Schule genehmigt, sage ich jetzt mal, ne, wenn es diese Rasseliste gibt. Ansonsten ist es eben einfach wichtig, dass der Hund kleinschrittig und langsam an die Aufgabe gewöhnt wird. Also das A und O ist einfach, dass mit Schule positive Emotionen verknüpft werden. Wenn der Hund positive Emotionen mit dem Raum, mit dem Kontext Schule hat, dann kann ich darauf aufbauen. Und das ist eben die große Gefahr, wenn ich den Hund einfach mitnehme. Dass ich den Hund in eine Situation bringe, wo er schlechte Emotionen mit Schule verknüpft und möglicherweise eine schlechte Lernerfahrung macht. Und dann eben diese Emotionen mit in die Schule nimmt. Ja? Also ich gebe mal so ein Beispiel. Ne, wenn ich im Vertretungsunterricht, ich sage jetzt mal in Klasse, Schnuppdibu bin, ja, und die gehen mir über Tische und Bänke, die werfen mit Essen und die hören nicht, die sind nicht ansprechbar und ich fühle mich richtig schlecht. Ich rufe mehrere Eltern im Anschluss an, weil ich mich überhaupt nicht respektiert fühle und die wirklich sich an gar keine Regeln halten. Dann muss ich nächste Woche, sehe ich wieder, ich bin in Klasse Schnuppdibu als Vertretung eingesetzt. Wenn das dann ähnlich läuft mit dieser Klasse, dann werde ich spätestens beim dritten Mal, wenn ich schon beim zweiten Mal Vertretung in Klasse Schnuppdibu denken, oh nee, Klasse Schnuppdibu. Ich gehe damit natürlich professionell um als Lehrerin, ganz klar. Dem Hund geht es aber genauso. Ja? Wenn der Hund ein paar Mal in der Schule merkt, oh, da ist es laut, da geht es mir nicht gut, da wird nicht auf meine Bedürfnisse geachtet. Da sind alle übergriffig. Da werde ich von 10 Leuten angefasst, obwohl ich das gar nicht möchte. Es wird nicht gesehen, dass ich das nicht möchte. Also der Konsens wird nicht abgefragt und so weiter und so fort. Dann wird der Hund mit diesem, oh, jetzt muss ich da wieder hin in die Schule gehen. Und das ist eben das A und O, dass ich in der Lage bin, als Mensch, als Bezugsperson, die Emotionen meines Hundes zu erkennen und dafür zu sorgen, dass der Hund überwiegend positive Emotionen in der Schule hat. Gerade die ersten Male beim ersten Kennenlernen. Also erste Schülerkontakte, erste Kontakte mit dem Raum Schule an und für sich. So, der erste Eindruck zählt, auch beim Hund. Genau. Also das finde ich wichtiger als Rasse.
Ey, und jetzt sind wir gar nicht so weit weg von Schülern.
Nee.
Auch da sollte der Erstkontakt gut sein. Die sollten irgendwie mit Schule was Positives verknüpfen. Was wäre das für eine schöne Welt?
Genau. Und das tun sie ja auch oft, ne? Also die gehen ja oft super gerne in die Grundschulen, wo einfach echt nochmal eine ganz andere Lernatmosphäre ist. Und dann, finde ich, kommen die in die weiterführenden Schulen und da gibt es oft diesen Bruch. Und das hat nicht nur was zu tun mit, die kommen jetzt in die Pubertät, sondern ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass die Klassenräume ganz anders aussehen, dass nicht mehr so viel Kontakt zu einer Lehrerin besteht, sondern häufige Raumwechsel, häufige Lehrerwechsel und so weiter und so fort. Ne?
Raphael, kommen wir nochmal zurück zu Horst. Horst wird ja sehr wahrscheinlich der heimliche Star in der Schule sein, oder?
Dem kann ich nur so zustimmen. Also auch, wenn man auf der Homepage sieht, der ist sehr nett in Szene gesetzt, hat da seine eigene Seite. Ich habe auch, speziell bin ich nochmal mit einer Fotografin auch bei uns durch die Schule gelaufen. Wir haben auch sehr schulspezifische Bilder halt gemacht, die man dann allerdings auch total klasse in Unterrichtsstunden einsetzen kann. Wir haben einmal für eine Deutschstunde, hat der Horst mal ein Märchenende zum Beispiel auch geklaut und wir haben das Ganze dann auf Instagram hochgeladen in so eine Story und die Kinder haben dann einfach eine eine Motivation gehabt, sondern dieses Ende dann zu Ende zu schreiben und dann vielleicht auch dann dieses Märchenende dann auf dem Schulhof irgendwo zu suchen, weil der Horst es versteckt hat. Also gerade in den unteren Klassen und wie Anne auch sagte, in der Grundschule kann man den Schulhund total nett in Unterrichtskontexte einbetten, um einfach nochmal eine zusätzliche Motivation für die Kinder zu schaffen. Und ja, da wird man dann automatisch der heimliche Star. Aber umso schwerer ist es dann auch, mit Horst dann über die Gänge zu gehen und den Kindern halt klar zu machen, nee, hier kommt nicht jetzt jede Hand an den Hund ran, weil das mag der einfach nicht. Aber das machen die Kinder bei uns in der Schule wirklich ganz, ganz großartig. Es gibt Schulhunde, die tragen halt extra dann so Warnwesten, wo dann draufsteht, bitte nicht anfassen, wenn man zum Beispiel die Klassenräume wechselt, was total sinnvoll ist. Bei uns an der Schule, dadurch, dass wir 400 Schülerinnen und Schüler haben, wissen eigentlich die meisten, dass es halt so ist, wenn wir einen Klassenraum wechseln, kommt jetzt nicht jeder an und toucht dem Hund auf den Kopf oder versucht den halt zu streicheln. Die würden halt super gerne, ich höre halt so oft, wenn ich Vertretungsunterricht habe, ah, wann kommt der Hund zu uns, wann kommt der Hund zu uns? Und das fällt mir halt super schwer, dann auch zu sagen, boah, ich muss mal gucken in meiner nächsten Freistunde, vielleicht komme ich dann einfach mal vorbei. Aber auch das beinhaltet ja dann erstmal eine Theoriestunde, Schulhund regeln, was darf ich nicht. Und also im Moment mache ich es bei den beiden Fünferklassen halt vorwiegend, dadurch, dass ich da auch Klassenlehrer bin, so der Einsatz halt. Und die sind halt super begeistert. Da ist der absolute König, natürlich.
Ja, kann ich voll unterschreiben. Ey, Minimi war auch die absolute Königin. Mit ganz weitem Abstand kam da lange nichts. Wie gehst du damit um? Du hast das Thema jetzt eben schon angeschnitten und ich habe es damals auch so erlebt. Es gab natürlich schon Neider dann unter den Schülern, gerade die, wo der Schulhund halt noch nie war oder ne, wo er einfach nicht hinkommt, weil ich da zum Beispiel nicht unterrichtet habe. Wie geht ihr an der Schule damit um?
Also ich erkläre den Kindern das natürlich und viele akzeptieren es halt. Also es ist jetzt nicht so, dass die dann hinter meinem Rücken dann irgendwie darüber lästern oder so, ah, jetzt kommt der nicht zu uns oder das kriege ich halt so nicht mit. Und die meisten akzeptieren das dann aber auch und finden das in Ordnung, wenn man denen das halt vernünftig erklärt.
Anja, ich sehe in deinen Augen, dass du dazu was sagen möchtest.
Ja, also zum einen dieses Erklären, was ich zum Beispiel in meiner Praxis immer gemacht habe, ich habe dann mit den Klassen gesprochen, habe gesagt, ich kann euch besuchen kommen, das muss organisiert werden und eine Lehrerin, die bei euch unterrichtet, muss mich einladen und den Hund. Dann kann ich mich mit der absprechen und dann können wir gucken, wie wir das organisieren, sodass es dem Hund gut geht, dass es euch gut geht und dass es in euren Unterricht passt. Und dann gab es eben Lehrerinnen und Lehrer, die mich eingeladen haben. Und es gab eben Lehrerinnen und Lehrer, die das nicht gemacht haben. Ne? So, aber das ist ja auch immer noch mal ein Angebot, was ich auch diesen Klassen machen kann. Als Schulhundlehrerin. Genau.
Und unterm Strich brauchen wir einfach viel mehr Schulhunde in Deutschland Schulen.
Das stimmt auf jeden Fall.
Woran scheitert's, Raphael? Jetzt bist du noch Lehrer, du bist im Kollegium. Warum machen nicht viel mehr das?
Also ich glaube, dass es da ganz, ganz viele Gründe gibt. Zum einen muss man halt die Motivation mitbringen, diese Doppelbelastung an Schulhundtagen zu haben. Man muss da auf jeden Fall hinterstehen und sagen, ich freue mich für die Kinder, die halt diese tollen Erfahrungen mit einem Schulhund machen dürfen. Und dazu kostet die Ausbildung auch noch Geld. Bei uns hat es der Förderverein übernommen. Dadurch, dass wir das Ganze dann ins Schulkonzept mit übernommen haben, war das wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Aber ich glaube, ein Großteil der Lehrkräfte bezahlt das aus eigener Tasche.
Ja, also kann ich aus eigener Erfahrung berichten. So, ich habe es auch selber bezahlt. Anja?
Tatsächlich bezahlen die meisten das aus eigener Tasche noch immer. Es werden aber mehr, die es auch bezahlt bekommen. Ja, also das muss ich auch sagen. Also es wird immer mehr, dass die Kolleginnen und Kollegen das von der Behörde, von dem Schulbudget bezahlt bekommen. Also ich habe jetzt im kommenden Ausbildungsdurchgang, da sind mehrere Teams dabei an einer Schule, die das jeweils von der Schule auch bezahlt bekommen. Also das ist ganz toll, aber die Mehrheit bezahlt es immer noch selber. Es hat Vor- und Nachteile, selber zu bezahlen. Also man hat natürlich die eigene finanzielle Belastung. Die ganze Familie muss das mittragen. Das finde ich ist auch noch so ein Punkt. Also ich schaffe mir ja den Hund privat an. Und die Familie muss den Hund mittragen. Der Vermieter, wenn ich in einer Mietwohnung wohne, muss den Hund mittragen. Diese Sachen kommen ja auch nochmal dazu. Also, dass ich privat mich auch darauf einlassen muss. Und ich muss mich eventuell finanziell darauf einlassen, das eben zu übernehmen. Auf der anderen Seite, wenn ich selber bezahle, sind eventuell die Ansprüchlichkeiten von Schulleitungen, Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen geringer und eventuell auch der Neid geringer. Ne? Da muss man einfach abwägen, wie tickt das Kollegium, wie tickt die Schulleitung, ob man das sich finanzieren lassen möchte oder nicht oder ob man einen Kompromiss machen möchte. 50-50 ist ja auch eine Möglichkeit. Da muss man, glaube ich, sehr individuell für sich gucken, auch was bin ich für eine Persönlichkeit. Ne? Kann ich so eine große Summe annehmen, ohne mich dann verpflichtet zu fühlen und eventuell über die Grenzen meines Hundes zu gehen oder auch über meine Grenzen zu gehen. Also da muss man, glaube ich, auf ganz vielen Ebenen, wenn man so ein Schulhundprojekt angehen möchte, für sich sehr reflektiert nochmal individuell gucken, wie ich es jetzt gerne machen möchte mit der Finanzierung.
Ja, Raphael, lass uns gerne nochmal auf den Punkt eingehen, so Unterschied Sporthund, Schulhund. Was hat sich da so in eurem Zusammenleben verändert? Wie hast du Horst vielleicht vorgesehen? Wie siehst du ihn heute? Was war er vorher für dich? Was ist er heute? Oder sagst du, nee, ey, das war schon einfach immer mein Horsti-Borsti, alles gleich geblieben?
Ja, der Horsti-Borsti war immer schon mein Horsti-Borsti und wird es auch immer bleiben, das auf jeden Fall. Es ist halt so, dass sich mein Privatleben total verändert hat. Ne? Du weißt es ja selber. Einmal in der Woche Training in Wülfrath, wo ich immer hingefahren bin, was auch nicht gerade eine kurze Strecke war. Und dann am Wochenende teilweise Samstag, Sonntag auf die Turniere fahren. Das hat mir hier im Privatleben natürlich ganz, ganz viel Zeit nochmal eingebracht. So dass ich dann halt auch überlegt habe, ne, neben der Schulhundeausbildung, die ja jetzt schon ein bisschen her ist, versuche ich dann nochmal andere Auslastungsmöglichkeiten zu finden, ne, die halt nicht unbedingt so viel damit mit sportlicher Betätigung, also mit viel, viel Rennen, Abstoppen, Springen und so weiter zu tun haben. Ne. Da gibt es ja viele Sachen, die man noch machen kann, um einen Hund vernünftig auszulasten. Ne, zum Beispiel hier Schnüffelspiele und sowas auf der Wiese, und solche Sachen. Ich habe mir auch immer noch mal vorgenommen, Mantrailing auszuprobieren mit ihm, wo ich total Bock drauf habe. Ich bin super froh, dass der Horst immer noch Schafe hüten kann, wo wir alle zwei Wochen am Wochenende für eine halbe Stunde sind. Das ist total klasse, dass er das allerdings auch immer noch machen kann.
Er zeigt einfach so, ein Schulhund ist halt nicht nur ein Schulhund. Ne? Er bleibt auch Hund und er bleibt Familienmitglied und er darf natürlich auch noch ganz, ganz vielen anderen Sachen nachgehen, die ihm außerhalb der Schule Freude bereiten.
Aber klar.
Anja?
Ich finde, es ist auch nochmal wirklich wichtig, dass wenn ich meinen Hund mit in die Schule nehme und den natürlich auch belaste dadurch ein Stück weit, ne? Also es gibt einfach immer belastende Situationen auf einer Schule, dass ich dann für einen Ausgleich sorge in der Freizeit. Also so, das finde ich, ist auch nochmal eine besondere Verantwortung. Also ob ich jetzt eben, sagen wir mal, mein Hund war 8 Stunden alleine oder sollte er im Ideal nicht sein, aber ist ja leider die Realität von vielen Hunden. Also der war jetzt mehrere Stunden alleine und dann komme ich nach Hause und beschäftige den oder ich nehme ihn halt wirklich mit zur Arbeit, der macht einen Job. Und dann brauche ich eben auch den bedürfnisorientierten Ausgleich in der Freizeit. Und was der Ausgleich ist, definiert an der Stelle dann der Hund. Voll. Und nicht unbedingt ich, ne? Sondern dass ich dann gucke, was macht mein Hund gerne? Wo baut der Stress ab? Wo baut der, womit entspannt der? Und dass ich das dann als Hobby nehme, ne? Sozusagen.
Sehr cool. Anja, wenn ich hier jetzt die letzten 50 Minuten aufmerksam zugehört habe und ich bin daran interessiert, meinen Hund auch in irgendeiner Art und Weise in meinem sozialen Beruf, in meinem sozialen Kontext einzusetzen, wo bekomme ich mehr Informationen?
Also auf jeden Fall beim Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde. Da bekommt man gute Informationen zu mehreren Themen. Da gibt es übrigens auch eine Informationsbroschüre für Schulleitungen, die sich noch unsicher sind und sich da nochmal belesen wollen. Oder die kann man dann schon mal zum ersten Sondierungsgespräch mitnehmen. Da kann man auf jeden Fall gucken. Dort findet man auch tatsächlich Anbieterinnen und Anbieter von qualitativ guten Schulhundausbildungen. Also das sind alles Anbieter, die quasi sich zu bestimmten Standards verpflichtet haben. Ne? Also das kann ich sehr gut empfehlen. Dann habe ich einen YouTube-Kanal, wo ich immer mal was über Schulhunde und Schulhundearbeit erzähle. Pfotenhafen, da kann man mal reingucken. Auf meiner Seite kann man mal gucken. Also da gibt es schon Möglichkeiten, sich zu erkundigen. Aber eine sehr gute Adresse ist tatsächlich das Qualitätsnetzwerk Schulbegleithunde. QNS.
Perfekt. Hauen wir auch alles nochmal in die Shownotes rein. Dann kann man einfach draufklicken. Ich habe gelernt, dass sowas möglich ist. Raphael, auch an dich nochmal die Frage, wenn ich jetzt jemand bin, der in einem sozialen Beruf arbeitet, was sind so die 3, 4 Argumente, die du mir noch an die Hand geben könntest, wenn ich schwanke, ob ich so eine Ausbildung machen sollte oder nicht?
Also, wenn man einen Hund hat, da hat man einen Partner an seiner Seite. Und was gibt's denn Cooleres, als mit dem Partner an seiner Seite genau durch solche Tage zu gehen und so vielfältige Aufgabenbereiche dann noch wahrzunehmen? Also ich bin ja nicht umsonst Hauptschullehrer. Ich habe super Bock an Hauptschulen, auch gerne im sozialen Brennpunkt zu arbeiten, weil ich nicht nur an der fachlichen Arbeit, also ich möchte halt nicht nur mathematisches Wissen vermitteln, ich habe auch super Bock auf Sozialarbeit. Also und wie viel, was gibt es denn Besseres, als wenn man dann noch mit jemandem zusammen ist, genau solche Sachen dann anzugehen, wie zum Beispiel, alles klar, wir gucken uns jetzt nicht hier den Umfang von einem Rechteck an, sondern wir gehen einfach mal raus auf einen Hundespaziergang. Das ist so, so wichtig, das soziale Miteinander der Klasse so zu fördern und ganz, ganz viele positive Eigenschaften von unserem Hund halt dann noch mit in die Arbeit halt in der Klasse mit einzubringen.
Und ich glaube, es wird halt mit zunehmender Zeit immer wichtiger, dass genau diese Punkte in Schule immer mehr in die Mitte rücken, oder Anja?
Auf jeden Fall, denn gerade dieser Beziehungsaspekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, Raphael, ne, der kommt ja häufig auch zu kurz. Also, weil sich Familienstrukturen geändert haben, weil häufig beide arbeiten gehen müssen und so. Und der Hund, den wir mitnehmen, der geht ja vorurteilsfrei auf Menschen in der Regel zu. Ne? Also der interessiert sich nicht für die Tonschuhe, der interessiert sich nicht für die Figur. Der guckt nach ganz anderen Dingen, ob er mit jemandem Kontakt haben möchte oder nicht. Und das holt eben oft Schülerinnen und Schüler ab, die sonst keine stabilen Beziehungserfahrungen machen können, aus welchen Gründen auch immer, weil sie eben in ungünstigen Familienkonstellationen groß werden müssen. Ne? Und das ist so ein Aspekt, der wird, glaube ich, sehr unterschätzt. Oder eine Gewalt fängt beim Tier an. Ja, also wenn ich einen Regenwurm durchschneide oder einen Frosch aufblase, dann ist das Gewalt und das fängt da tatsächlich an. Wenn ich aber über den Schulhund lerne, dass auch Tiere Gefühle haben und auch auf Tiere Rücksicht genommen werden muss, die Bedürfnisse haben, ich mich darauf einlassen muss, mich da ein bisschen rumdrapieren muss, mich zurücknehmen muss, dann ist das auch eine Form der Gewaltprävention letztendlich. Ja? Und die Schüler schaffen es einfach mehr, auf ein Tier Rücksicht zu nehmen, eventuell auf den Hund Rücksicht zu nehmen, als auf Mitschüler, auf Lehrerinnen oder auf sich selbst, ne? Wenn sie den Hund gerne in der Klasse haben möchten. Also das ist eine ganz vielschichtige Wirkweise, die da ein Schulhund haben kann.
Definitiv, auf jeden Fall. Nochmal zurück zu diesen sozialen Beziehungen. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen doof an. Als Lehrer sagt man, boah, jetzt bringe ich denen hier nicht den Umfang von einem Rechteck bei, sondern ich gehe mit denen einfach eine Stunde raus mit dem Hund spazieren. Aber wie oft habe ich da schon Gespräche mit Schülerinnen und Schülern angefangen, wo ich einfach sage, boah, da ist gerade richtig Handlungsbedarf, weil es wirklich brennt in der Familie. Ja, und so kann ich dann zusammen mit Schulsozialarbeit und einem Beratungslehrer bei uns halt nochmal sagen, boah, ich habe da das und das Problem erkannt, lass uns da versuchen, eine Lösung zu finden. Wenn ich die Kinder in der Klasse sitzen habe, da sehe ich, oft immer nur die Spitze von einem Eisberg und merke vielleicht gar nicht, was da eigentlich so im Untergrund alles so verborgen ist. Und dafür ist einfach die Schulhundarbeit prädestiniert, dass man das genauso halt angehen kann.
Und das ist ja nicht nur in den Klassen, wo ich den Hund mitnehme, wirkt das ja letztendlich dadurch, dass, also ich war dann an meiner Schule oft die mit dem Hund. Und wenn ich dann Aufsicht hatte, dann war ich natürlich ohne Hund bei der Aufsicht, weil da habe ich einfach eine bestimmte Rolle, da muss ich Dinge machen. Also da muss ich flexibel sein, da kann ich nicht meinen Hund dabei haben. Es ist auch super stressig, bei einer Aufsicht den Hund mitzunehmen, auch für den Hund vor allen Dingen. Also da rate ich ganz dringend von ab, falls jetzt hier jemand auf die Idee kommt, den Hund mit zur Aufsicht zu nehmen. Schon mal gleich präventiv sagen, lieber nicht. Auch da bin ich von fremden Schülerinnen und Schülern einfach angesprochen worden. Ah, wo ist denn Ihr Hund? Wie geht's dem denn? Ja, ich habe auch einen Hund hier und da. Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Mit denen wäre ich nie ins Gespräch gekommen bei einer Aufsicht, wenn ich meinen Hund nicht mitgenommen hätte. Und auch da habe ich dann oft Dinge mitbekommen, wo ich dann nochmal zur Klassenlehrerin gehen konnte und sagen konnte, du, ich habe da das und das gehört. Ist dir das irgendwie bekannt? Das fand ich komisch. Guck doch da mal oder kannst du das mal im Auge behalten oder so? Weil einfach durch diesen Hund als Katalysator bekommt man relativ schnell ja nochmal eine andere Ebene in Gesprächen oder eine schnellere Ebene mit in Gesprächen. Genau.
Voll. Meine Erfahrung war da halt immer so, Hund ist halt gleich was Privates, ne? Und wenn die dich nach deinem Hund fragen und die selber auch einen haben oder gern einen hätten, bist du halt sofort in deren Familie, ohne dass du irgendeine Frage Richtung Familie gestellt hast.
Genau. Und das ist aber auch so ein bisschen Stolperstein in der Schulhundarbeit. Ich nehme also was sehr, sehr Privates, mein Familienmitglied mit. Und das macht mich aber auch verletzlich. Ne? Also, dass dann auch mal kommen kann, ja, dann kannst du den Hund nicht mehr mitbringen. Oder dann sorge ich dafür, dass sie den Hund nicht mehr mitbringen können oder so. Ne? Also, das sind auch Dinge, die passieren können.
Voll. Auf jeden Fall nehmen wir aus diesem Gespräch mit, dass es nicht einfach ist, und das kann ich zum einen aus meiner eigenen Tätigkeit sagen und aus dem, was ich jetzt von euch beiden so raushöre. Es ist nicht einfach, den Hund dabei zu haben. Es ist ein extremer Mehrwert für die Kinder, aber eine extreme Belastung, zeitweise, nicht dauerhaft, einfach für den, der den Hund mitbringt. Und das, finde ich, darf man immer nicht vergessen. Und das kann man dann gar nicht, weder dem Hund noch dem Menschen hoch genug anrechnen, dass das auf sich genommen wird.
Ja, auf jeden Fall. Wie lange hast du denn deinen Hund eigentlich oder deine Hündin mitgenommen? Das würde mich nochmal interessieren.
Ja, es war dann letzten Endes nur ein Jahr und dann habe ich halt aufgehört, als Lehrer zu arbeiten. Das war quasi mein letztes Jahr, hat mich begleitet. Mhm. Ja, das war super spannend in der 8. Klasse, die auch tendenziell eher ein bisschen wild unterwegs war. Und der kleine Terrier wiegt knapp über 3 Kilo, also auch größtenstechnisch nochmal eine Riesenherausforderung in so einer sehr wuseligen, sehr wilden Klasse. Und dass diese Veränderung nur durch das Dasein des Hundes war schon gigantisch. Also das muss man schon ganz klar sagen, was Minimi da in diesem Raum fabriziert hat. Keine Ahnung, wie sie es gemacht hat. Großartig. Cool, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für einen sehr, sehr spannenden Einblick in ein sehr spannendes Thema. Ich gehe stark davon aus, dass wir nicht das letzte Mal mit euch gesprochen haben. Gerade weil es so ein extremer Wunsch aus der Community war, da mehr reinzugehen. Ein Gast bei uns, der hier war, darf immer eine Palette an eine Tierschutzorganisation seiner Wahl spenden. Das dürft ihr natürlich auch. Wenn ihr jetzt noch nichts habt, reichen wir es einfach nach. Wenn ihr schon was habt, einfach her damit.
Ja, Raphael, was wollen wir nehmen?
Also ich glaube, dass wir uns da im Nachhinein einfach mal abstimmen können. Und wie du schon gesagt hast, es ist dir wichtig, an eine Tierschutzorganisation zu spenden, die Tiere vernünftig vermittelt. Und da haben wir uns im Vorfeld ja schon mal drüber unterhalten, dass da gerade bei Tiervermittlungen oft auch viele Sachen schieflaufen. Und das würden wir uns dann sehr, sehr gut mal überlegen, wo wir diese Palette dann hinschicken.
Cool, dann reichen wir es einfach nach. Ey, wir haben die Stunde hier mal ganz geschmeidig vollgekriegt, ohne dass es aufgefallen ist. Eigentlich habe ich mir die Ansage, die Folgen nicht so lang zu machen. Tja, haben wir leider wieder nicht geschafft. Vielen, vielen Dank euch beiden für eure Zeit heute, für eure Worte heute, aber noch viel, viel mehr für das, was ihr da macht, damit Kinder und Jugendliche in Schulen das erleben können, was sie erleben können, wenn Hunde dabei sind. Ich finde, das ist eine Herzensangelegenheit und eine Herzenssache. Und ich finde es großartig, wenn Leute das auf sich nehmen, um Kindern und Jugendlichen das ja zu ermöglichen. Vielen, vielen Dank, ihr beiden.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Thema und dem auch so eine Reichweite gibst, ne, und das so supportest. die Schulhundearbeit. Dafür auch nochmal ganz großen Dank.
Von Herzen gern.
Ja, das kann ich auch nur so unterstützen. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein werden uns noch ganz, ganz viele andere Sachen aus der Schulhundarbeit einfallen und auch aus der Schulhundausbildung einfallen. Vielleicht besteht ja wirklich Bock von der Community auf noch einen zweiten Teil. Und dann könnt ihr uns das ja gerne wissen lassen. Und ich finde, das Gespräch mit dir war sehr, sehr angenehm. Und ich hab mich sehr gefreut, dich mal wieder zu hören.
Ja, oder vielleicht gibt es ja auch noch Fragen, ne, zur Schulhund, also die, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben, weil wir so Insider sind. Dann gerne irgendwo in die Kommentarsection bei Instagram oder so. Und dann haben wir vielleicht eine Gelegenheit, die auch nochmal zu beantworten.
Yes, genau so machen wir es. Ihr Lieben, ihr seid on fire. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ihr lebt für dieses Thema. Das merkt man. Und das macht es authentisch und das macht es dann so nahbar, finde ich. Also deswegen so die Einladung an alle. Wenn ihr Fragen habt, haut das auf Instagram einfach in die Kommentare. Raphael und Anja werden dann zu gegebener Zeit da bestimmt immer mal reingucken. Logischerweise sind wir eh dann auch verlinkt. Das heißt, die werden gezwungen, da reinzugucken. Und dann wird da, glaube ich, ein ganz cooler Austausch möglich sein.
Sehr gut.
Ihr beiden, ja, schönen gut. Tag euch noch. Tschüssi.
Ja, tschüss. Danke dir auch. Tschüss.